Ich möchte euch einladen zum Gebet, bevor wir auf Gottes Wort hören. Denn die Art und Weise, wie wir hören, ist mindestens genauso wichtig wie das, was gesagt wird. Wir können mit einem Herzen hören, das vom Heiligen Geist bereitet ist. Die Bibel spricht davon, wer Ohren hat zu hören, der höre. Oder wie ein fruchtbarer Ackerboden, auf den das Wort Gottes fällt und aufgeht und eine Wirkung hat, Frucht bringt. Wir können mit einem offenen Herzen hören, das vom Heiligen Geist bereitet ist. Und dann wird das Wort Gottes in tiefere Ebenen in unser Herz hineinfallen, unsere Persönlichkeit ansprechen und verändern. Oder wir können uns auch einfach nur berieseln lassen. Und dann bleibt es bedeutungsvoll und weniger intensiv. Darum ist das immer wieder mein Gebet. Herr, komm du, schenk du mir offene Ohren. Ich will hören, was du durch deinen Geist zu mir zu sagen hast. Wir beten. Herr, wir bitten dich, wir laden dich ein heute Vormittag hier in unseren Gottesdienstsaal. Komm du mit deiner Gegenwart, mit deinem Heiligen Geist. Wir beten um dein Wort, um dein Reden heute in diesem Gottesdienst. Du bist unser Lehrer. Du führst uns in die Fülle. Du führst deine Braut in dieser Stadt in die Fülle. Herr, und wir wollen gefügig sein, zu deinen Füßen sitzen und empfangen, wo du sprichst, heute zu uns sprichst. Herr, ich möchte so deutlich deine Kraft erleben, dir sagen, wie sehr wir dich lieb haben, durch dich verändert werden. Komm mit deinem Heiligen Geist und sprich du zu uns. Amen. Die Statistik sagt, Männer tun sich schwer, ihrer Partnerin zu sagen, ich liebe dich. Stimmt das?
Nein.
Ihr Männer, ihr Frauen, stimmt das, was die Statistik sagt? Wie sind eure Erfahrungen? Sind wir Männer Stoffel, wenn es darum geht, in Worten auszudrücken, wie sehr wir unsere Frau lieben? Irgendwie schon ein bisschen was dran. Zumindest bei mir. Muss ich schon ehrlich sagen. Und ich frage mich, woran liegt das? Nun ja, der erwachsene Mann soll noch immer so ein bisschen ein Indianer sein. Das hat man uns Männern irgendwie beigebracht. Er soll hart und kräftig sein. Er soll was bewerkstelligen. Mit einer Ausnahme. Er soll reden über seine Gefühle. Wut, das haben die Indianer ja nicht gemacht, ja, über Gefühle geredet. Wut und Ärger ausdrücken, das können wir Männer automatisch. Spottbegeisterung ausdrücken, das können wir. Also was in so einem Fußballstadion los ist, erstaunlich, wie Männer da aus sich rausgehen können. Manchmal sogar ganz alleine zu Hause im Wohnzimmer, wenn ein Tor fällt oder nicht fällt oder der Schiedsrichter was Falsches macht. Aber über Gefühle reden. Wer von euch hat seinen eigenen Vater mal weinen sehen? Na, doch einige. Wie haben unsere Väter getrauert? Wie haben sie ihre Liebe gezeigt? Wer von uns hat mal gesehen, wie sein Vater die Mutter küsst? Ah, auch einige. Liebe zeigen. Wenn ich zu Lydia sage, ich liebe dich, dann macht sie gerne eine Rückfrage und sagt, warum denn? Und jetzt bin ich 41 Jahre verheiratet, ich muss immer wieder überlegen. Will ja nicht dauernd dasselbe sagen. Immer einfach sagen, Schatz, ich liebe dich, das kann ich. Aber dann überlegen, warum denn? Eine echte Liebesformulierung sagt auch, warum. Da werden die Worte dann weniger. Liebst du mich? Fragte Jesus den Petrus. Es war die dritte Begegnung, wir sind nach Ostern, wir kommen nach Ostern. Es war die dritte Begegnung mit dem Auferstandenen. Die erste war am Ostermorgen, als der Thomas nicht dabei war. Gleich morgens früh, nachdem die Frauen gekommen waren und die Jünger gekommen waren, die ihn gesehen hatten. Und da erschien Jesus auch dem Petrus. Die zweite Begegnung war nach 8 Tagen. Die Jünger hatten sich eingesperrt, wahrscheinlich hatten sie Angst. Sie waren in dem Raum, wo sie früher Abendmahl mit ihm gefeiert hatten. Und dann kommt Jesus durch verschlossene Tür zu ihnen. Das war die zweite Begegnung. Hier sehen wir Jesus in seinem Auferstehungsleib. Oft überlegen wir ja, wie wird das sein mit der Auferstehung? Wie wird das bei uns sein? Wie werden wir einander erkennen? Wie wird das sein? Nun, die Bibel spricht davon, dass er der Erste ist der Auferstehung. Das deutet darauf hin, an ihm können wir ein bisschen was sehen, wie das mit dem Auferstehungsleib ist. Er unterliegt nicht mehr Raum und Zeit. Obwohl die Türen verschlossen waren, war Jesus auf einmal bei ihnen. Einmal war er nicht zu erkennen bei den Emmaus-Jüngern. Die sind ein paar Stunden mit ihm gegangen und haben gar nicht gemerkt, dass er der Auferstandene ist. Waren da die Nägelmale nicht zu sehen oder waren sie in dem Moment, haben sie nicht drauf geguckt? Das bleibt offen. Sie haben ihn stundenlang nicht erkannt. Ein andermal ist er genau zu erkennen. Zum Thomas sagt er, guck mal her, ich bin's, der Auferstandene. Willst du mal reinfassen? Da hat er mit seinem Spieß reingestochen, bis das Wasser rauskam. Er konnte essen und trinken. Er aß mit seinen Jüngern Fische und hat sie sogar noch für sie gegrillt bei der dritten Begegnung. Der Auferstehungsleib Jesu ist ein Hinweis darauf, wie es mit Gottes Kindern sein wird nach der Auferstehung. Doch zurück zu der Frage Jesu. Liebst du mich? Johannes Kapitel 21, da ist diese Geschichte. Ich lese uns Vers 15, 16 und 17. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als diese mich lieb haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. 2 Mal hatten die Jünger Jesus gesehen. Petrus hatte vermutlich immer noch ein schlechtes Gewissen, weil er die Beziehung zu Jesus abgestritten hatte. Da hält es Petrus nicht mehr aus. Er sagt zu den Jüngern: Wisst ihr was? Ich gehe wieder heim. Ich gehe wieder in meinen alten Beruf. Da kenne ich mich aus. Ich gehe wieder fischen. Enttäuschung? Ich glaube, es war Enttäuschung. Diese 2 Begegnungen mit dem Auferstandenen hatten noch immer nicht den Schalter umgedreht. Dass das, was sie 3 Jahre lang mit Jesus gehofft hatten, Messias wird sein Reich aufrichten, dass das alles am Kreuz endete. Ich gehe wieder heim. Hatte doch alles keinen Sinn. 6 Jünger gingen mit ihm. Wir kommen mit. Zu 7 steigen sie in das Boot. Wie sich Petrus wohl gefühlt hat. Wieder zu Hause. Wieder sein altes Boot. Wieder das, was sein früherer Beruf war. Sie fischen die ganze Nacht und fangen nichts. Nicht einen einzigen Fisch. 1 Nacht gearbeitet und vergeblich, nichts. Also irgendwie hat es nicht so geklappt mit dem, gehen wir wieder zurück in den alten Beruf. Irgendwie hat er gemerkt, da sind wir nicht mehr so zu Hause. Sie rudern an Land und da steht Jesus am Ufer. Ein faszinierender Satz in der Bibel. Wie oft sind wir in irgendeiner Verzweiflung, Enttäuschung? Wir fühlen uns, wie wenn wir nachts mit dem Boot über Wasser unterwegs wären. Und dann heißt es hier, und da steht Jesus am Ufer. Und so wird es auch sein am Ende unseres Lebens. Wir haben uns abgekämpft, uns eingesetzt. Vielleicht dann auch, die wenigsten von uns sterben gesund, vielleicht dann auch durch schwere Krankheiten gegangen. Und dann dürfen wir wissen, und dann steht Jesus am Ufer und wird dich empfangen. Da heißt es hier, und Jesus stand am Ufer. Er erwartet dich, wenn du in Enttäuschungen nicht mehr weiter weißt. Und Jesus fragt sie, das alles aus Johannes 21, bevor jetzt diese Frage kommt, hast du mich lieb? Und Jesus fragt sie, habt ihr nichts zu essen? Sie hatten nichts, sie hatten keinen einzigen Fisch, gearbeitet und nichts. Er sorgt sich um dich, wenn du Mangel hast. Was brauchst du denn jetzt? Fragt Jesus, wenn er am Ufer steht und dich empfängt. Was brauchst du? Hast du Hunger? Komm zu mir. Und dann kommt dieser interessante Auftrag. Werf das Netz zur rechten Seite aus. Total unlogisch. Fischen mit Wurfnetzen tut man nachts, wo die Fische nach oben kommen, wo das Wurfnetz etwas erwischt. Wenn die Sonne aufgeht und es hell wird, dann sacken die Fische wieder ab ins Tiefe. Also jetzt nach Sonnenaufgang nochmal zu fischen, unlogisch. Petrus hätte sagen können, also das ist mein Beruf, ich kenne mich aus. Wir haben es die ganze Nacht probiert, so wie man es macht. Ich weiß, wie man es macht. Jetzt kommt da einer daher, der will mir was beibringen. Total unlogisch, was Jesus sagt. Ist das nicht interessant? Wie oft er uns mit unlogischen Fragen entgegentritt, Bitten oder Aufträgen, wo wir denken, was soll jetzt das bringen? Der Naaman, als er aus Syrien kam und dachte, der Prophet würde ihn heilen und bekam den Auftrag, steige in den Jordan, tauch siebenmal unter. Und er sagte, ja, haben wir zu Hause eine bessere Heilquelle, als dass ich in den dreckigen Jordan in Israel steige. Immer oft solche unlogischen Aufträge bitten Jesu. Werf das Netz zur Rechten aus. Warum dann rechts? Jesus wollte einfach fragen, glaubt ihr mir? Vertraut ihr mir? Glaubt ihr, dass ich das kann? Dass das, was auf mein Geheiß geschieht, etwas bringt, auch wenn es total gegen dein Fachwissen ist? Auch wenn es total unlogisch für dich ist? Sie tun's. Und erleben das Wunder. Ein volles Netz. Die Bibel ist ein historisches Buch, was immer Orts- und Zeitbestimmungen auch angibt. Immer wenn du einen Namen in der Bibel findest, den du schier nicht aussprechen kannst beim Lesen, dann darfst du dich freuen, wie historisch dieses Buch ist. Dass sie diese fremdsprachigen Namen und Orten alles so auflistet. Und so freue ich mich immer, wenn sowas da ist. Das heißt, sie haben gefangen und dann steht da 153 Fische. Bis auf die Anzahl der Fische, die sie gefangen haben. Also wer von euch ein kleines Beet Kartoffel im Garten habt, zählt ruhig mal die einzelnen Kartoffeln mit euren Kindern, wenn ihr sie raustut und rechnet aus, 5 habt ihr gesteckt, wie viel kamen raus, auch das ist ein Wunder. Als sie an Land kommen, hat Jesus schon den Grill angefeuert. Brot und Fisch für sie bereitet. Jetzt wird's ganz still. Sie merken, das ist der Heiland, der Auferstandene. Sie begegnen ihn jetzt zum dritten Mal. Es waren die 7 Kalle, die gesagt haben, wir gehen wieder heim. Das hat alles keinen Sinn. Und jetzt sitzen sie da, ich sehe das so richtig, um den Grill rum und essen still vor sich hin, wie es die Männer so gerne machen. Keiner traut sich was fragen. Als sie gegessen hatten, die ganze Geschichte klingt so, wie wenn das jetzt nicht so in dieser Runde wäre, wie wenn sie aufgestanden wären und Jesus und Petrus so ein paar Schritte miteinander gehen. Und da fragt Jesus Simon, liebst du mich mehr als die anderen da mich lieben? Warum fragt Jesus, hast du mich lieb? warum fragen Leute, hast du mich lieb? Ich glaube, es gibt zwei Hauptantworten, warum diese Frage gestellt wird. Entweder, weil man nicht weiß, ob man geliebt wird. Dann kommt die Frage, liebst du mich eigentlich noch? Hast du mich eigentlich lieb? Oder, weil mit der Frage der eine dem anderen helfen will, die Beziehung neu zu klären. Wie stehen wir zueinander? Beides, glaube ich, klingt hier an. Jesus hilft Petrus, seine Beziehung zu ihm neu zu klären. Hast du mich lieb? Ich habe die Predigt überschrieben, was Jesus nicht von uns erwartet. Drei Antworten möchte ich hier geben, was ich daraus lerne. Erstens, Jesus erwartet keine perfekten Christen. Keine fehlerfreien Leute. Petrus hatte Jesus tief enttäuscht, verletzt. Und wenn sowas passiert unter Männern, dann werden wir noch sprachloser, als wir schon sind. Wir suchen in unseren Gedanken nach einer Lösung. In dem Buch Männer sind vom Mars und Frauen von der Venus, da heißt es so schön, die ziehen sich in ihre Höhle zurück, bis sie ein Problem, Lösung gefunden haben und dann kommen sie und präsentieren die Lösung. Frauen finden Lösungen, indem sie miteinander drüber reden. Männer nicht. So sitzt Petrus sprachlos. Er sucht nach einer Lösung und schweigt. Er hatte Jesus tief verletzt. Und weil er anscheinend den Schritt auf Jesus zu nicht gehen kann, darum geht Jesus jetzt auf ihn zu. Er sucht ihn. Und er sucht dich und mich heute Morgen hier in diesem Gottesdienst. Er sucht keine perfekten Christen. Er sucht deine Liebe. Jesus fragt nicht, ob Petrus es in Zukunft besser machen wird. Er fragt auch nicht, na, hast du was aus deinem Versagen gelernt? Er fragt auch nicht, hast du dich geändert? Willst du dich ändern? Er fragt auch nicht, ob Petrus sich von seinem falschen Verhalten distanzieren will. Er fragt nicht, Petrus, jetzt musst du dich aber bessern. Er sagt einfach, hast du mich lieb? Die Liebe zu Jesus ist die Kraft des Glaubens. Nicht das Tun, der Einsatz für Jesus. Die Liebe zu ihm ist die Kraft. Wer sich auf das Tun beschränkt, der tötet die Beziehung zu Jesus. Die Liebe geht vorneweg. Ja, klar, das andere gehört auch dazu. Zum Schluss sagt er ja dann auch, weide meine Lämmer. Sei für andere da, für andere Christen. Aber Jesus sucht nicht den perfekten Petrus, den perfekten Christen, der fehlerfrei ist. Er weiß das. Er kennt dich mit all deinen Schwächen, mit all dem, was du ihm irgendwann mal in einem Gebet vielleicht versprochen hast und nicht gehalten hast, mit all dem, was du dir vorgenommen hast, was anders werden soll in deinem Leben. Er weiß es. Er sucht nicht dein perfektes Christsein. Er sucht deine Liebe. Ein zweites. Jesus erwartet keine Bewunderer. Er sucht keine Bewunderer. In der Frage, liebst du mich, stellt Jesus eigentlich die Frage, liebst du mich so wie ich bin? Sagst du ja zu mir? Und nicht zu einem Wunschbild? Sie hatten ja so gehofft, er würde die Römer rausschmeißen, das Messiasreich aufrichten, Israel in die Freiheit führen. Sie hatten Wunschbilder. Welche Wunschbilder hast du von Jesus? Mit welchem Wunschbild betest du, wenn du Jesus anbetest? Er soll meine Probleme lösen, meine Krankheiten heilen, dafür sorgen, dass ich befördert werde, einen guten Job bekommen. Er soll mich vor Versagen bewahren. Wunschbilder. Wunschbilder von Gott. Was ist dein Wunschbild von Gott? Wie müsste der Gott sein, den du brauchst? Petrus' Wunschbild war total zerstört worden. Auf einmal sah er Jesus in Ketten, wie sie mit Beitschen auf ihn einschlagen, wie die Dornenkrone da war. Auf einmal sah er und er distanziert sich von ihm. Als Jesus nicht mehr seinem Wunschbild entspricht, nicht nur, dass er sagt, ich kenne ihn nicht, Matthäus 14 sagt sehr eindeutig, dass es flucht sogar, schwört. Petrus aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne ihn nicht. Das ist nicht einfach nur so rausgerutscht. Jesus liebt dich so sehr, dass er für dich ans Kreuz ging. Jesus möchte dein Freund sein. Jesus möchte viel Zeit mit dir verbringen. Jesus möchte, dass du ihm vertraust, auch wenn er nicht deinem Wunschbild entspricht. Glaube an Jesus hat einen Einfluss. Die Liebe zu Jesus ist ein Entschluss, der nicht auf einem Gefühl beruht, sondern auf der Erkenntnis, Jesus ist es wert, dass ich ihn liebe. Erstens, er erwartet keine perfekten Christen. Zweitens, er erwartet keine Bewunderer, sondern die Menschen, die Ja zu ihm sagen, auch wenn er nicht meine Wünsche erfüllt, nicht meinem Wunschbild entspricht. Das ganz leicht, wenn er mich von einer tödlichen Krankheit heilt, in irgendeinem schlimmen Unfall bewahrt, dann zu sagen, ich bewundere ihn. Das ist einfach. Aber dann, wenn er nicht mehr meine Wünsche erfüllt. Und ein drittes, was ich hier lerne. Jesus erwartet keine Helden. Was hatte sich Petrus einst alles vorgenommen? Die anderen, die werden dich verlassen. Ich nicht. Was hatte er nicht voller Leidenschaft getan? Noch keine 30 Tage her, da hat er Schwert gezogen, hat reingehauen, als sie Jesus gefangen nehmen wollten. Auch hier ist die Bibel wieder so schön genau, sagt uns sogar den Namen des Mannes, dem er ein Ohr abschlägt. Wie hieß er? Malchus. Kein römischer Soldat, sondern ein Tempeldiener, ein Diener des hohen Priesters, der mit dabei war. Der hohe Priester hatte eine eigene Tempelwache, die einschreiten musste, wenn es Unruhe gab. Mit denen war der hohe Priester ausgerückt. Petrus schlägt rein voller Leidenschaft. Welch ein Held. Aber das sucht Jesus nicht. Gott braucht keine Helden. Magnus Malm, der Seelsorger und Buchautor aus Schweden, hat 2004 dieses wunderbare Buch herausgegeben in Deutschland. Gott braucht keine Helden im Brockhaus Verlag. Kann ich nur sehr empfehlen zu dem heutigen Predigtthema. Gott braucht keine Helden. Aus dieser Einsicht entsteht der Weg zu einem erfüllten Leben. Oft kommt es bei uns zu einem überfordernden Berufungsverständnis. Das Ergebnis sind dann ausgebrannte Christen, die sich mit leerem Herzen kraftlos durch den Alltag quälen, kraftlos zur Mitarbeit in der Gemeinde quälen. Wie hat Peter vorhin so schön bei der Begrüßung gelesen aus der Auslegung? Ich will lieber den Saal schrubben, als an den Sonnenstränden sein. Das war mal, als Jesus neu in mein Leben kam. Aber heute, mal ganz ehrlich, ja, da komme ich zum Putzen, aber muss ja so sein. Tut ja sonst keiner. Gern mache ich es nämlich, aber ich weiß auch nicht, wie ich rauskomme aus der ganzen Geschichte. Kennt ihr das? Wenn wir dieses ein übersteigertes Verständnis haben, was wir für Gott tun müssen. Gott braucht keine Helden. Er sucht Menschen, die in ihren Begrenzungen mit ihm leben. Echt sein, das ist es, was Jesus uns anbietet. Jesus fragt dich heute, willst du so, wie du bist, mit deinen Fehlern und Schwächen mit mir leben? Was lernen wir aus dieser Geschichte heute? Auf eurem Stuhl liegen Zettel und Kugelschreiber. Ich möchte, dass wir jetzt zum Schluss der Predigt ein bisschen überlegen, was lerne ich aus dieser heutigen Predigt. Ich kann wie Petrus sagen, Herr, ich will dich lieben, so wie ich bin. In unserer Gesellschaft, wo Verträge mit Unterschrift gemacht werden, wo etwas, was man sich vornimmt, aufgeschrieben werden muss, wo selbst in jeder offiziellen Sitzung ein Protokoll geschrieben werden muss, da ist es wirklich so, dass das, was man aufschreibt, viel tiefer in unser Leben hineingeht. Nimm den Zettel und schreibe jetzt, werden wir ein bisschen Musik hören, vielleicht nur einfach einen Satz auf. Wenn du willst, schreib noch den Datum drunter und die Unterschrift und leg den in deine Bibel. Was lernen wir? Herr, ich will dich lieben, so wie ich bin. Oder Herr, ich hab dich gern und ich will in deiner Nähe leben. Jesus, ich will dein Freund sein. Jesus, ich will dich lieben. Königsbrunn, 19. Mai 2019, Unterschrift. Jesus, ich will an dich glauben und dir vertrauen, dir gehorchen, auch wenn du meine Wunschgebete nicht erhörst. Jesus, ich will Zeit mit dir verbringen. Glaube an Jesus ist ein Entschluss. Jesus, ich will dich loben, auch wenn du nicht alle meine Wünsche erfüllst. Jesus, wir sagen dir Lob und Dank, dass du nicht von uns den perfekten Christen erwartest, dass du keine Bewunderer suchst, dass du keine Helden suchst. Du weißt um unsere Schwachheit und unsere Fehler, wie du es von Petrus gewusst hast. Und du gehst auf uns zu, wie du diese 7 Männer gesucht hast, als sie wieder zum Fischen gingen. Du stehst am Ufer, wenn wir enttäuscht ankommen. Du stehst am Ufer, wenn unsere Kräfte nicht mehr reichen. Auch wenn es einmal ins Todestal geht. Du stehst am Ufer und erwartest uns. Mit dem, was wir brauchen. Weil du uns kennst und weil du uns liebst, trotz unserer Schwachheit, zum Versagen. Herr, wir beten dich an und sagen dir Dank dafür. Nimm mein Leben, nimm es ganz. Dir soll es gehören. Amen. Blaise Pascal hat mal gesagt, es ist nicht auszudenken, was Gott aus den Bruchstücken deines Lebens machen kann, wenn du sie ihm ganz überlässt. Darum kann ich dir zusprechen, Jesus wird auch dich mit deinen Schwächen nicht alleine lassen, wenn du ihm dein ganzes Leben mit all deinen Schwächen anvertraust. Und wenn du jetzt, während die anderen aufgeschrieben haben, nichts geschrieben hast, weil du vielleicht ihn gar nicht kennst, dann darfst du einfach auf deinen Zettel schreiben, Herr Jesus, ab jetzt will ich dein Freund sein und mit dir leben. Oder wenn dir einfach nichts kam zum Aufschreiben. Wenn das Gebet, was ich am Anfang der Predigt gebetet habe, dass ein Wort in vorbereitetes Herz fallen soll, wenn das Gott bei dir heute nicht erfüllt hat, dann bete weiter zu ihm. Herr, ich kann so nicht leben, wenn du nicht zu mir sprichst. Rede hinein in mein Leben. Ich bin mir sicher, du wirst im Lauf dieser Woche und in deinem Hauskreis hören. Amen.